Ich predige heute über Markus Kapitel 2, Vers 23 bis 28. Markus 2, Vers 23 bis 28. Es begab sich, als Jesus am Sabbat durch die Saaten dahin wanderte und seine Jünger fingen an, auf dem Weg Ähren abzureißen. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Siehe, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Da sprach er zu ihnen: Habt ihr niemals gelesen, was David tat, als er Not litt und ihn und seine Begleiter hungerte, wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit des Hohenpriesters Abjata und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester, und wie er auch seinen Begleitern gab? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Ja, meine Einstiegsfrage: Was halten Sie von Lebensregeln? Entschuldigung, eine Regel wäre auch, dass ihr hier einfach zuhört. Ja, was halten Sie von Lebensregeln? Ich denke, dass sie ganz hilfreich sind, wenn sie nicht irgendwo zu starren Leitschienen werden, die alles einengen. Die Frage ist, ob sie sich bewähren. Als ich zum Beispiel als junger Pfarrer hier anfing, vor vielen Jahren, gab es einen Slogan, den viele von uns noch kennen. Es hieß: Trau keinem über 30. Ich hatte damals Glück, ich war noch unter 30, insofern wurde ich nicht getroffen von diesem Slogan. Aber inzwischen sind ja die Leute alle ein bisschen über 30, die damals solche netten Slogans verfasst hatten, und müssen nun überlegen, wie kommen wir mit dem neuen Alter zurecht und mit unseren alten Lebensphilosophien. Hier bei Jesus und seinen Freunden geht es auch um Regeln, die irgendwo scheins übertreten wurden. Und zwar waren sie unterwegs so zwischen den Feldern und offensichtlich liebten sie Vollwertkost. Sie haben also Ähren ausgerissen und geknabbert als Wegzehrung. Und das war ja nicht schlimm, das war erlaubt, aber es war Sabbat. Und damit haben sie gleich vier Sabbatgebote übertreten. Der Sabbat war ja ein Ruhetag und das Volk Israel hatte allein 39 Gebotsgruppen für den Sabbat. Also nicht 39 Gebote, Gebotsgruppen für den Sabbat. Und vier Gebote haben sie übertreten. Sie haben nämlich geerntet an diesem Tag. Sie haben gedroschen, indem sie die Körner da herausholten. Sie haben geworfelt, das heißt die Körner von der Spreu getrennt, und sie haben eine Mahlzeit zubereitet, indem sie das Ganze gegessen haben. Und die Pharisäer fragen Jesus: Wie sieht es aus? Du willst doch ein Mann Gottes sein, wie kannst du zulassen, dass deine Freunde in der Weise über die Gebote für den Sabbat hinwegsteigen? Wobei sie ja großzügig noch eine fünfte Sünde übersehen haben, oder hatten sie da ihr Auge nicht drauf gerichtet? Das heißt, dass Jesus durch die Saaten wanderte und am Sabbat durfte man nur einen Sabbatweg weit gehen. Das waren ungefähr 800 Meter. Das heißt, wenn einer gewandert ist, hat er also automatisch noch ein fünftes Gebot auch übertreten, indem er zu weit ging. Ja, die Frage ist: Hat der Glaube bestimmte Richtlinien und sind die Richtlinien hilfreich oder tötend? Es gibt die 10 Gebote, die meisten von uns kennen, also 8,5 davon oder auch alle 10, je nachdem. Im Volk Israel sind im Lauf der vielen Jahre 365 Verbote als Ausführungsbestimmung formuliert worden und dazu kamen noch 248 Gebote, alles nur um die 10 Gebote besser zu erklären. Stellen Sie mal Ihr Familienleben vor zu Hause. Und Sie hätten da jetzt 365 Verbote noch zu beachten und 248 Gebote, was dann von Ihrem Familienleben noch übrig bliebe. Und wie viele Bestimmungen Sie da jeden Tag übertreten würden und eigentlich immer mit einem Schuldgefühl oder irgendwie völlig falsch beherrscht durchs Leben gingen. Die Frage ist: Gefällt es Gott oder ist es einfach eine menschliche Einengung, aus einem persönlichen Sicherheitsbedürfnis heraus, ja, nichts falsch zu machen? Was für ein Gottesbild steckt dahinter, wenn einer seinen Glauben durch so viele Gebote und Verbote meint, absichern und kanalisieren zu müssen? Ich denke, jeder Glaube neigt dazu, Formen zu entwickeln, Und Formen und Gewohnheiten sind zunächst mal nicht schlecht. Zum Beispiel die Gewohnheit des Abendgebetes haben viele entwickelt, schon von den Eltern gelernt. Sicher eine gute Form, eine gute Gewohnheit. Aber wenn das alles wäre, wäre es zu wenig. Wo sich einfach zu viele Formen entwickeln, wird es zu einer Gefahr. Und da kann die Tradition dann irgendwo das Leben ersticken. In 2 Tagen ist Reformationstag, deshalb auch hier ein Einschub zu diesem Thema, aber verbunden mit unserem Text. Zur Zeit Luther, also vor 500 Jahren, 450 bis 500 Jahren, waren die Leute viel religiöser als heute. In einer Stadt wie Erfurt mit 5000 Einwohnern, die damals, was ich gelesen hatte, damit die drittgrößte Stadt des Deutschen Reiches war, gab es 5 Klöster. Übertragen Sie es mal auf Obertshausen, Stadt mit 5000 Einwohnern, 5 Klöster. Wir haben 25.000 Einwohner, hieße also 25 Klöster. Lassen Sie mal in jedem Kloster vielleicht 50 Mönche oder Nonnen sein. Dann hieße das für unseren Ort 1250 Mönche oder Nonnen. Das wäre doch immerhin schon ein ganz guter Ausdruck religiösen Lebens. Da wäre natürlich sein Urteil wie von dem Bundesverfassungsgericht über ein Kreuz völlig undenkbar in solch einer Zeit. Die Leute machten sich ernste Gedanken über das Leben mit Gott, über ihr Seelenheil, auch die Frage, wie es nach dem Tod weitergeht mit dieser ewigen Ruhe und diesem ewigen Heil. Das ist ja ein Gedanke, den heute nur noch die Hälfte unseres Volkes überhaupt in Erwägung zieht, dass es eventuell weitergeht nach dem Sterben. Ja, und die Frage war, welche Lösung haben sie mit ihren Regeln angeboten? Damals viele Gottesdienste, eine Priesterkirche, die Sakramente verwaltet, gute Werke, Wallfahrten, Heiligenverehrung und vieles mehr. Und dann gab es noch etwas, was auch in das Jenseits hinüberging. Man konnte auch für Strafen, die noch nicht abgebüßt waren, sogar noch einen Ablass erwerben. Das gibt es ja auch heute noch. Allerdings damals konnte man ihn gegen Geld erwerben, heute nicht mehr. Ich war allerdings vor vielen Jahren als Abiturient mal in Paris, stand dort am Grab der heiligen Genoveva. Und da hing auch so ein Schild an der Wand, wenn Sie hier, ich weiß nicht, sagen wir 5 Vater Unser beten oder so ähnlich, kriegen Sie so und so viele Tage Ablass. Ich habe das Angebot nicht in Anspruch genommen. Hier wird eine Lösung angeboten. Damals konnte man für Geld solchen Ablass kaufen, das ist ja heute nicht mehr so. Hier wird eine Lösung angeboten für ein Problem, das es in der Bibel nicht gibt. Nämlich für das Problem des Fegefeuers, wie man da herauskäme, wird hier eine Lösung angeboten. Aber in meiner Bibel brennt kein Fegefeuer. Insofern brauchte man auch keine Lösung für dieses Problem. Das heißt, da werden Regeln aufgestellt, die den Verkehr sozusagen regeln, sogar bis in die Ewigkeit hinein. Aber ich denke, an der Stelle spielt er sich nicht ab. Natürlich kann man sich da auf 1. Korinther 3 beziehen, vielleicht, da ist von einem Feuer die Rede in der Ewigkeit. 1. Korinther 3, Vers 11, ein Vers, den viele auswendig können. Da heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Das heißt, hier geht es um Gläubige, bei denen Jesus das Fundament ihres Lebens bildet. Und dann ist die Frage, was man auf dem Fundament aufbaut, ob Gold, Silber und Edelsteine oder Holz, Heu und Stroh. Und dieses Werk wird dann im Feuer getestet. Wenn das Werk bestehen bleibt, also Gold, Silber, Edelsteine bleiben bestehen, kommen durch das Feuer durch, dann wird dieser Gläubige in der Ewigkeit Lohn empfangen, das heißt zusätzlich zu seinem ewigen Leben noch Lohn. Und wenn sein Werk verbrennt, weil es eben Holz, Heu und Stroh war, dann hat er nach wie vor das ewige Leben, aber er empfängt keinen Lohn. Nur muss man an der Stelle eben unterscheiden, nicht die Personen kommen in das Feuer, sondern ihr Werk. Und das ist ein relativer Unterschied. Ja, da gab es also viele Regeln und das, was Luther dann entdeckt hat, war eigentlich das, was alle Leute entdecken, wenn sie gläubig werden. Er hat Jesus entdeckt, befreiende Erlebnisse durch Römer 1, Vers 16, der aus Glauben Gerechte wird leben. Er hat festgestellt, ich muss nur Jesus, diesen Erlöser, glaubend annehmen in mein Leben und dann habe ich ewiges Leben, bin in Gottes Augen gerecht, weil Jesus mir alle Sünden vergibt. Zu dem Bild gerecht verwende ich gerne ein Beispiel, das ich schon oft brachte. Wenn ich Christus in mein Herz aufgenommen habe, dann ist nicht nur Christus in mir, sondern auch ich bin in Christus. So wie bei einem versilberten Löffel im Innern ein billiges Metall ist und außen herum ist Silber. So bin ich, wenn ich zu Christus gehöre, in Christus, das heißt sozusagen von allen Seiten verchristust. Und wenn Gott dann mein Leben betrachtet, dann sagt er, das ist in Ordnung, denn meinen Sohn akzeptiere ich, der dich umgibt. Das war das befreiende Erlebnis und damit verloren all diese religiösen Pflichten und Übungen ein Stück ihren Krampfcharakter. Es gab eine gewisse Entspannung. Und das ist ja auch das, was heute jeder entdecken wird, wenn er gläubig wird, völlig losgelöst, welcher Konfession er angehört. Er wird Jesus entdecken und feststellen, das ist für mich das Geschenk des ewigen Lebens, was weit über den Tod hinaus reicht und die Gemeinschaft mit Gott erhält. Kleinen historischen Einblick noch. Es gab dann später die Gegenreformation, die mit dem Konzil in Trient verbunden ist, 1545 bis 62, sogenannte Tridentinum, wo diese Lehre, dass man aus Glauben gerecht gesprochen werden könnte, ohne Werke des Gesetzes, ausdrücklich verworfen wurde. Und das ist sicher eine harte Verwerfung gewesen, weil man damit ein Stück weit am Zentrum der Bibel vorbei wirft. Das war nur eine kleine Ergänzung. Da hat also auch jemand Jesus entdeckt und damit sich befreien können von irgendwelchen religiösen Formen, genauso wie das hier bei den Jüngern war. Sie konnten über gewisse Formen hinweggehen und waren dadurch ein Stück entspannter. Wie ist es eigentlich unter uns, wenn jemand aus einer streng kirchlichen Familie kommt, sei es katholisch oder evangelisch, und dann zum Glauben an Jesus kommt? Ist das dann eine Bereicherung für die Familie oder führt das in neue Konflikte? Ich denke, es führt oft in neue Konflikte, so wie es auch hier Spannungen gab, weil die Leute sagen, was hast du da? Warum bist du plötzlich anders? Warum willst du besser sein als wir? Ich denke an Beispiele, die ich hörte hier aus unserem Ort und Umfeld, wo dann einer dem anderen die Bibel vor die Füße warf. Ja, aus Empörung. In einem Fall wurde sie auch zerrissen. Womit Enterbung gedroht wurde. Wo jemand sagte, du bist schuld, wenn ich an einem Herzinfarkt sterben werde, mit deinem komischen Glauben, den du da hast. Du bringst die ganze Familie durcheinander. Es kann Spannungen auslösen, wenn jemand mit Jesus eine neue Freiheit entdeckt und damit überkommene Formen ohne Jesus in Frage stellt, weil er sie in diesem Sinne vielleicht gar nicht mehr braucht oder mit neuem Leben füllt. Was ich nicht verschweigen will, ist, dass natürlich auch bei Gläubigen es Formen gibt, die auch durch andere Gläubige wieder in Frage gestellt werden und es nicht immer einfach ist. Ich erinnere mich, als ich vor vielen Jahren hier einmal mit der Gitarre unter dem Arm in den Gottesdienst kam und zum ersten Mal mit Gitarre Lieder begleitete, stand sofort jemand auf und verließ die Kirche. Jemand Gläubiges, dem einfach das zu weit ging. Wenn wir zwischen Gottesdienst und Abendmahl draußen noch eine Tasse Kaffee anbieten, kann es sein, dass das jemand stört. Wie kann man vor dem Abendmahl noch Kaffee trinken? Wenn wir hier draußen doch irgendwann bald mal den Parkplatz erneuern wollen, dann sagen die einen, mach den so klein wie möglich. Und die anderen sagen, mach den so groß wie möglich. Auch Christen können ganz verschiedene Meinungen haben. Oder Liturgiefragen, sollte man nicht noch mehr Wechselgesänge haben, häufiger aufstehen oder weniger sitzen bleiben und viele Dinge. Sollte ein Christ tanzen, Alkohol trinken, kann ein Christ Soldat sein? Lauter Fragen, die sich auch unter Gläubigen stellen und ganz verschieden beantwortet werden. Normalerweise befreit der Glaube von Krampf, aber manchmal kann es auch zu neuen Auseinandersetzungen kommen, weil irgendetwas Geplantes ganz anders wird. Ich denke an einen Mann, den wir kennenlernten, der für seine Tochter ein Haus gebaut hatte. Ist ja toll, wenn die Eltern so viel Geld haben und planen, sogar für ihre Kinder. Nur hat die Tochter einen Missionar der Liebenzeller Mission geheiratet und ging nach Indonesien in die Mission. Sie brauchte sein Haus nicht. Und das hat ihn dermaßen erbittert, dass er sich nicht nur von Gott abgewendet hat, sondern auch von seiner Tochter abgewandt hat. Sie viele Jahre weder sehen wollte, noch sprechen oder schreiben wollte, bis Gott auf verschiedenen Wegen ihn dann wieder zurückführte und er seinen Fehler bekannte und sah, es war eigentlich Eigensucht bei mir und nicht Gottes Führung. Auch in einer Familie kann es zu Spannungen kommen, wenn der eine sich von Jesus einsetzen lässt und es irgendwo bestehende Ordnung in Frage stellt. Ja, es fängt schon an sonntags beim Frühstück. Was entscheidet hier? Heute das Frühstück oder der Gottesdienst? Es geht um Formen der Mitarbeit, um Einschränkungen manchmal. Und Gott führt weiter. Insofern wäre die Frage dann nicht nur, was Lebensregeln bedeuten, sondern was die Gemeinschaft mit Jesus bedeutet. Interessant ist, die Leute halten Jesus hier einen Vortrag, was seine Jünger falsch machen. Eigentlich wollen sie Jesus abschießen, aber sie reden nicht über ihn, sondern über seine Jünger. Und es ist oft interessant, dass andere Leute uns vorschreiben, die ganz genau wissen, was wir als Christen zu tun und zu lassen haben. Die Frage wäre nur, was bedeutet das, wenn ich ihrer Vorschrift folge? Was würde das bedeuten, wenn Jesus sagt, Jünger, sofort aufhören, lasst die Ehren fallen, entschuldigt euch bei den Leuten und bei Gott? Das würde bedeuten, dass wir uns nicht mehr von Jesus abhängig machen, sondern von der Meinung anderer Leute. Jesus sagt, ihr seid Herr über den Sabbat. Der Sabbat war ja der siebte Tag, ein Ruhetag in Israel. Der Sabbat hat einen ausgesprochenen Bezug zu dem Volk Israel. In 2. Mose 31, Vers 13 heißt es, dass der Sabbat ein Zeichen ist für dieses Volk. Ein Zeichen braucht immer eine prophetische Erfüllung, das heißt wie so ein Bogen, der später nochmal einen zweiten Pfeiler hat. Und diese Sabbatruhe, die Gott seinem Volk verheißt, ist das, was Hitler karikierend aufgriff, als er von dem tausendjährigen Reich sprach. Gott bietet seinem Volk und damit auch der Welt ein tausendjähriges Friedensreich an, wenn Jesus als Friedenskönig wiederkommen wird für diese Welt. Und das ist eine Sabbatruhe für dieses Volk Gottes. Soweit ich die Bibel verstehe, werden die Christen daran nicht mehr auf der Erde teilnehmen, sondern schon in der Ewigkeit sein. Insofern ist der Sabbat ein Bezug zu dem Volk Israel und nicht, wie Adventisten, denke ich, fälschlicherweise meinen, ein Bezug zu den Gläubigen heute, denn der Tag des Herrn, den wir feiern, der auch in der Offenbarung 1, Vers 10 zum Beispiel erwähnt wird, ist der achte Tag oder auch der erste Tag der Woche, an dem die ersten Christen dann langsam anfingen zusammenzukommen und wussten, da ist Jesus auferstanden. Also nicht nur die Frage nach Lebensregeln, was erlebe ich mit Regeln, sondern was erlebe ich mit Jesus, wenn ich mit ihm unterwegs bin. An der Stelle allerdings eine Einschränkung, die wie ein Eigentor klingt, aber es soll es nicht sein. Ich werde immer sehr hellhörig, wenn jemand diese Formel verwendet, der Herr hat mir klargemacht. Und dann werde ich immer wach und frage, was bedeutet das? Der Herr hat mir klargemacht, ich soll das tun oder jenes tun. Manchmal finde ich es sehr gut. Und manchmal denke ich, das ist nur so eine Joker-Formulierung für eigene Absichtserklärung, die man jetzt Gott zuschiebt. Da spricht ein depressiver Mensch, der Herr hat mir klargemacht, ich soll nicht mehr in die Gemeinschaft gehen, es reicht, wenn ich zu Hause die Bibel lese. Und da sage ich, oh, das kann dir der Herr gar nicht klar machen. Der Herr möchte, dass du in die Gemeinschaft gehst und du bist sowieso jemand, der sich im Moment gerne zurückzieht. Bleib in der Gemeinschaft. Oder wenn man sich dann als Ausnahmefall ansieht, der Herr hat eigentlich gemeint, dass ein Gläubiger den anderen heiraten sollte, also ein Gläubiger, wieder ein Gläubiger. Aber ich bin die Ausnahme. Ich kann auch jemanden heiraten, der noch nicht gläubig ist, der wird dann sicher durch mich gläubig werden. Die Erfahrung lehrt meistens das Gegenteil. Aber man kann sich dann als Ausnahme verstehen. Und diese Formulierung, der Herr hat mir klargemacht, ist dann oft nichts anderes als eine kaschierte Entschuldigung für eigene Absichtserklärung. Jesus tritt hier für seine Jünger ein. Die Jünger werden angegriffen, aber Jesus spricht für sie. Er redet von dem König David, als er noch nicht König war, sondern noch auf der Flucht vor seinem Widersacher, dem Saul, war. Und dann konnte er Brot in der Stiftshütte essen, was nur die Priester essen durften. Jesus zeigt Verständnis dafür und sagt, in solch einer Notlage hat Gott es nicht kritisiert. Er durfte das tun, aber es war sicher die Ausnahme. Jesus tritt für seine Jünger ein. Sie müssen sich nicht selbst verteidigen. Wenn ich meine eigenen Wege gehe, fiel mir auf, dann muss ich mich immer selbst verteidigen. Dann rechtfertigt mich nicht Jesus, dann muss ich mich ständig selbst rechtfertigen vor meiner Umgebung und auch vor dem eigenen Gewissen. Der Einstieg war die Frage, was halten wir von Lebensregeln? Sie können hilfreich sein, sie können das Leben einengen. Ich würde die Frage gerne verändern, hier auch zu diesem Text, und damit uns verabschieden in diese neue Woche hinein mit dieser Frage. Nicht, was halten wir von Lebensregeln, sondern was erleben wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Was erleben wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Wo befreit er von Krampf? Wo gibt es vielleicht auch Auseinandersetzungen, weil ein anderer das nicht versteht? Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Was erleben wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Herr Jesus, du hast damals deine Jünger geleitet, du bist für sie eingetreten. Wir danken dir, dass wir in deiner persönlichen Nähe leben dürfen und loben dich. Amen.